Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Mit Mandy Schielke. Willkommen. Los geht's mit einem Rätsel. Viele von uns haben Schwierigkeiten, sich das zu merken. Dahinter steckt eine sehr abstrakte Idee, mitunter auch viel Macht. Aber das, worum es hier im Podcast gehen soll, ist auch für uns alle ultra wichtig. Die Echtzeit, ein Thema, vier Facetten. Da wissen Sie es schon. Hier geht's heute nur um Namen.
Namen sind einer Person oder einer Sache zugeordnete Informationen, die der Identifizierung und Individualisierung dienen sollen.
Mein Vater trug den Namen Sayram und ist ja türkischer Gastarbeiter. Und ich fand das irgendwie komisch, warum ich nicht den Namen von ihm trage.
Wenn Indien zukünftig Bharat hieße, dann hat das viel Unterstützung auch im eigenen Land. Und ich denke, so wird es in Indien auch sein.
Sie hat meine Identität gestohlen. Das gibt dann auch mir die Erlaubnis, ihre in meiner eigenen Auseinandersetzung mit dem Thema Identität zu nutzen.
Meine Namen, den habe ich vergessen.
Julia Kunz ist Gedächtnistrainerin und hilft beim Namenmerken auf die Sprünge.
Persönlich und bedeutsam, Namen interessieren uns und wir fangen hier gleich ganz persönlich an und erzählen die Geschichte von Iris. Iris ist Juristin und Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio. Vor ein paar Jahren hat sie sich entschieden, ihren Nachnamen Marx abzulegen und den Namen ihres türkischen Vaters anzunehmen. Seither nennt sie sich Iris Sayram. Kein leichter Weg, eine Namensänderung, war bisher in Deutschland nämlich mit vielen Hürden verbunden. Das soll sich ja mit dem neuen Namensrecht bald ändern. Iris konnte die Standesbeamtin aber auch so überzeugen. Ihre Geschichte hat sie meiner Kollegin Sonja Heitzmann erzählt.
Also ich bin 1974 in Köln geboren worden und auf der Geburtsurkunde steht der Name Marx. Und das, obwohl dieser Name im Prinzip von einem Mann stammt, mit dem meine Mutter da schon seit Jahren nichts mehr zu tun hatte. Und mein Vater trug halt den Namen Sayram und ist ja türkischer Gastarbeiter. Und ich fand das irgendwie komisch, warum ich nicht den Namen von ihm trage. Ich bin ja bei ihm aufgewachsen in meiner Jugend. Und er war eine wahnsinnig wichtige Figur für mich. Also ohne ihn hätte ich ja niemals die Idee gehabt, aufs Gymnasium zu drängen oder ein Abitur zu machen. Also der war für mich mein Kindheitsheld und mein Supermann. Deswegen hatte ich natürlich auch den Wunsch, dass ich ihn in mir weiterleben lassen kann. Und zwar eben auch für jeden nach außen sichtbar. Seine Erklärung war immer, dass er Sorge hatte, dass ich mit einem türkischen Namen Schwierigkeiten bekommen könnte. Und deswegen auch der deutsche Vorname Iris, beziehungsweise ein Name, der auch in anderen Ländern funktioniert, Iris, also in der englischen Variante. Damit wollte er mir irgendwie den Einstieg ins Leben erleichtern, dass ich nicht diese Bürde habe, mit einem türkischen Namen mich in dieser deutschen Gesellschaft durchkämpfen zu müssen. Mein Vater hatte Angst, dass man mir mit Vorurteilen begegnet, dass ich nicht so schlau bin. Deswegen hat er auch vermieden, mir Türkisch beizubringen, weil er gedacht hat, das irritiert mich nur. Das wollte der komplett von mir weghalten. Na, er hatte konkret Angst, dass ich als Gastarbeiterkind ja Rassismus erleben werde, weil er ihn ja auch selber erlebt hat. Also er kennt diese ganzen Sprüche. Das war ja noch drastischer damals. Kameltreiber, Kümmeltürke, Scheiß Pasalak, also das waren so Begriffe, die so in dem Alltag vorgekommen sind, ohne dass sich da jemand irgendwie drüber aufgeregt hätte. Also natürlich die Betreffenden, aber nicht in der deutschen Gesellschaft. Und weil ich ja eben mit diesem deutschen Namen in manchen Runden gesessen habe, wo man nicht wusste, wo ich herkam, habe ich diese Begriffe eben häufig gehört. Das war halt total skurril, weil ich dann manchmal nicht wusste, soll ich jetzt sagen, dass mich das total trifft, dass ich da total verletzt bin oder halte ich einfach das Maul und lasse das über mich hinwegziehen, weil ich eben wirklich das Gefühl hatte, es stört eigentlich gerade gar keinen oder die haben gar keine Vorstellung davon, was das mit einem macht, wenn man merkt, wie da über Türken gesprochen wird. Mein Leben lang hatte ich so das Gefühl, dass ich mich dadurch, dass man meine Identität mir weder besonders stark ansieht, noch eben am Namen erkennt, das Gefühl, dass ich mich in diese Gesellschaften so reingeschlichen habe, ne? Wie so ganz heimlich irgendwie so reingesneakt. Und es schwang immer das Gefühl mit, dass ich irgendwann auffliege, dass man irgendwann merkt, so okay, die gehört ja gar nicht zu uns oder die ist ja eigentlich ganz wer anders. Und es fühlte sich nicht gesund an und es war irgendwie auch wirklich eine ätzende Zeit. Und irgendwann habe ich ja mich da rausgewurschtelt und war dann eher stolz darauf, diese Familiengeschichte zu haben. Und dann reifte auch der Gedanke heran, dass ich diesen Namen endlich ablegen muss, weil das war für mich wie so ein Bild, das ein Leben lang schief an der Wand hing und durch die Namensänderung habe ich es endlich wieder gerade gerückt. Es gab ein auslösendes Moment, als ich mein erstes Staatsexamen geschafft habe. Also das war so etwas, wo ich mir gedacht habe, ich bin nicht weniger wert oder ich bin nicht schlechter als alle anderen und man kann es auch irgendwie mit so einer Biografie schaffen. Das hat mir irgendwie so einen Selbstbewusstseinsboost gegeben und irgendwann kam ich dann eben zu dem Punkt, dass ich die Entscheidung getroffen habe, den Namen wirklich endgültig abzulegen, weil ich den so ablehne, weil er nichts mit mir zu tun hat und habe dann eben das durchgesetzt, dass ich den Namen wechseln kann. Also jetzt darf ich den Namen von meinem Vater tragen und heiße jetzt Iris Sayram. Das ist ein wunderschönes Gefühl. Also jetzt ist die Geschichte wieder gerade für mich. Also jetzt habe ich so das Gefühl, dass ich sein kann.
Der Name als Code, als Verschleierung und der Weg dahin, mit dem Namen zu zeigen, wer man wirklich ist und wirklich sein will, davon hat Iris Sayram erzählt. Durch die vor kurzem beschlossene Änderung des Namensrechts soll es in Zukunft für alle einfacher werden, seinen Familiennamen zu ändern. Wenn Sie mehr über Iris Sayrams Geschichte und ihre Kindheit erfahren wollen, sie hat ein Buch darüber geschrieben. Der Titel ist »Für euch« und das Buch ist im Klasen Verlag erschienen. Wir haben also davon gehört, wie befreiend und toll es ist, endlich mit dem richtigen Namen durchs Leben und die Welt zu gehen. Jetzt hören wir davon, was passiert, wenn einem der Name geklaut wird. Die amerikanische Künstlerin Jasmine Lovell weiß, was das bedeutet, wenn eine Fremde den Namen und die Identität stiehlt und missbraucht. Alles beginnt damit, dass Jasmine Lovell in einer Galerie, in der sie ausstellt, der Ausweis gestohlen wird. Die Diebin begeht daraufhin mit Lovells Namen Verbrechen und nutzt ihren Namen, um Autos und Hotelzimmer zu mieten. Lovell erhält hunderte Briefe und E-Mails mit Rechnungen, Zahlungsaufforderungen und Bußgeldbescheiden für Dinge, mit denen sie nichts zu tun hat. Was da genau passiert ist und was das mit ihr gemacht hat, das kann sie uns selbst erzählen. Ich konnte Jasmine Lovell vor der Sendung in Albuquerque erreichen. Dort unterrichtet sie Kunstgeschichte an der University of New Mexico. Hallo Jasmine.
Thanks for having me.
Jasmine Lovell, es gab also diese Frau, die über einen längeren Zeitraum ihren Namen, ihre Identität, ihren Pass benutzt hat. Wie haben Sie eigentlich davon erfahren?
I was in Albuquerque and I received a phone call from the San Francisco Police Department Financial Crimes Unit.
Ich war in Albuquerque und bekam einen Anruf vom Polizeipräsidium San Francisco, von der Abteilung für Finanzkriminalität. Der Kommissar fragte mich, ob ich eine Frau namens Erin Hart kenne. Und ich antwortete nein und fragte, was denn passiert sei. Er sagte, sie wäre in einem sehr edlen Hotel festgenommen worden, weil sie dort versucht hatte, mit meinem Ausweis einzuchecken und behauptete, sie sei ich. Da nahm die Geschichte ihren Lauf.
When she was arrested, she insisted that she was me. And it just went from there.
Ja, das klingt natürlich total verrückt und da interessiert mich natürlich, ob Sie sich auch daran erinnern können, was in dem Moment, als Sie diesen Telefonanruf da erhalten haben, was da so in Ihnen vorging. Also Sie das erste Mal damit konfrontiert waren, dass da offenbar jemand Ihren Namen und Ihre Identität benutzt, missbraucht hat, etwas so Persönliches.
I immediately felt like I was accused of something.
Ich fühlte mich sofort beschuldigt, weil diese Person versucht hatte, mit meinem Ausweis krumme Sachen zu machen. Aber erst als ich eine Vorladung von einem Gericht in der Nähe von San Francisco erhielt, für eine Straftat, die nicht näher erläutert wurde, begann mein Herz zu rasen und sich mein Magen zusammenzuziehen. Ich habe versucht zu verstehen, was mir vorgeworfen wird und habe mir einen Anwalt genommen. Ich war ziemlich aufgebracht und nahm den 2-stündigen Flug von Albuquerque nach San Francisco auf mich, um vor Gericht zu erscheinen und zu beweisen, dass ich nicht die Täterin bin. Sie nahmen meine Fingerabdrücke und klagten mich nicht an. Danach wurde ich plötzlich richtig wütend und ich beschloss, diese Frau zu suchen.
In any case, I decided in that moment of anger that I needed to find this woman.
Sie haben also beschlossen, die Diebin in San Francisco zu suchen, auch mit Hilfe eines Privatdetektivs, um so die Spuren zu dokumentieren. Welche Spuren hat denn Aaron Hart hinterlassen?
I was really lucky actually to find the PI.
Ich hatte Glück. Ich fand diesen Privatdetektiv, der mir zeigte, wie ich diese Person finden würde, die, wie ich gleich merkte, nicht gefunden werden wollte. Ich fand heraus, dass sie etwas älter als ich war und schon fast ihr gesamtes Erwachsenenleben kriminell und drogenabhängig war. Ich habe ihren Weg, ihre Stationen ab dem Zeitpunkt, in dem sie begonnen hatte, meinen Ausweis zu nutzen, recherchiert und die Orte mit einer Kamera besucht und dokumentiert. Dann habe ich eines Tages herausgefunden, dass sie im Gefängnis gelandet war. Mein Privatdetektiv half mir, das Gefängnis auswendig zu machen. Ich war dann vor Ort, als sie entlassen wurde, in Begleitung des Detektivs und eines kleinen Unterstützerteams. Sie haben mich sozusagen begleitet, falls etwas schiefgehen würde. Ich habe in einem Auto auf Aaron Hart gewartet und heimlich den Moment fotografiert und gefilmt, in dem sie das Gefängnis verließ. Ich hatte mir vorgenommen, ein Kunstprojekt zu machen. Auf diese Weise wollte ich verstehen, was mir passiert war, aber auch, was sie bewogen hatte, diesen Weg zu gehen. Ich habe dann beobachtet, wie sie nach ihrer Freilassung zu Fuß zur Tankstelle ging und dann zum Second-Hand-Laden, wo sie Kleidung stahl. Dann ging sie weiter zum Bus. Irgendwann habe ich sie dann verloren. In diesem Prozess habe ich Mitgefühl für sie entwickelt. Denn das war ja alles sehr hart für sie. Keiner wartete vor dem Gefängnis auf sie. Sie hatte die Ausgehklamotten an, in denen sie höchstwahrscheinlich festgenommen worden war. Verloren haben wir sie auch in einer dunklen Ecke von San Francisco, wo es viele Drogendealer gibt.
Dark things going on.
Ja, Sie sind ja also um einiges näher gekommen. Sie haben dann auch Parallelen zwischen ihr und Ihnen selbst festgestellt. Welche genau waren das eigentlich?
I only ever learned what she looked like when I received the mugshot that the private investigator got access to.
Wie sie aussieht, habe ich zum ersten Mal auf dem Polizeifoto gesehen, das mir der Privatdetektiv gezeigt hatte. Mir ist sofort aufgefallen, dass man uns beide auf den ersten Blick verwechseln könnte. Also, ich würde sie nicht als meine Doppelgängerin bezeichnen, aber es gibt Ähnlichkeiten. Unser Aussehen, unser Auftreten, kleine Details, wie ihre Haltung oder dass sie sich immer in die Wange beißt. Irgendwann habe ich herausgefunden, dass sie in einer sehr wohlhabenden Gegend in Südkalifornien aufgewachsen ist. Ich hingegen komme aus armen Verhältnissen. Ich habe immer versucht, eine akademische Laufbahn zu verfolgen und gesellschaftliche Anerkennung war mir wichtig. Sie wurde drogenabhängig und obdachlos. Wir sind also sehr unterschiedlich und sind sehr unterschiedliche Wege gegangen. Aber unsere Wege kreuzten sich.
And so it was almost as if our paths kind of created this X pattern shape in a way.
Sie haben eben ein Kunstprojekt aus Ihrer Suche nach Aaron Hart gemacht. Sie haben die Spuren nachverfolgt. Ja, aber trotzdem nochmal, was war genau die Idee dahinter? Jetzt auch mit Blick auf Ihre Identität, Ihren Namen. Wollten Sie sich da was zurückholen? War das eine Art Entschädigung quasi für alles das, was sie Ihnen angetan hatte, dafür, dass sie Ihren Namen, Ihre Identität benutzt hat?
Ja, I think that's question is at the heart of what I ended up doing and
ja, ich glaube, darum ging es. Aber im Laufe des Projekts hat sich meine Motivation geändert. Am Anfang hat mich meine Wut, meine Frustration und das Gefühl, ungerecht behandelt worden zu sein, angetrieben. Weil ich das Gefühl hatte, meine Identität, meine Familie, mein Konto und all das nicht schützen zu können, wollte ich die Situation besser verstehen und hatte dieses große Bedürfnis herauszufinden, was sie noch alles angestellt hatte. Aber irgendwann hat mich viel mehr interessiert, wer diese Person ist und auch mich selbst zu fragen, warum ich mir herausgenommen habe, über sie zu urteilen. Am Ende wurde ich mir meiner privilegierten Position bewusst. Ich hatte ja die Mittel und das Publikum und konnte diese Geschichte teilen. Diese Art von Macht und Kontrolle hatte sie nicht.
And being able to share my story, whereas she did not have that control or power.
Eigentlich auch so eine Form auf eine Art der Wiedergutmachung vielleicht. Zum Schluss auch noch mal ganz wichtig für mich die Frage, Jasmine Lovell, was bedeutet Ihnen Ihr Name, vor allem jetzt nach all diesen Ereignissen? Was hat das auch geändert in Ihrem Verhältnis zu Ihrem eigenen Namen?
I guess the one thing that's come up a lot around the question of my name and using.
Im Zuge meines Kunstprojekts habe ich ja auch Aaron Harts Namen veröffentlicht. Ich dachte, sie hat meine Identität gestohlen. Das gibt dann auch mir die Erlaubnis, ihre in meiner eigenen Auseinandersetzung mit dem Thema Identität zu nutzen. Wir sind also miteinander verbunden. Und das hat mit den Entscheidungen zu tun, die sie getroffen hat und denen, die ich getroffen habe. Ob ich meinen Namen jetzt anders betrachte? Nicht wirklich. Ich sehe ihn immer noch als meinen Namen an. Ich glaube, keiner ist davor sicher, dass sein Name missbraucht wird. Ich versuche, meine Lehre aus dieser Geschichte zu ziehen, vorsichtiger zu sein. Jeden Tag teilen wir ja Informationen und Fotos. Das ist auf jeden Fall etwas, mit dem ich bewusster umgehe.
So, I guess it's something that I've just become more aware of.
Jasmine Lovell, vielen Dank für diese sehr interessanten Eindrücke und diese Offenheit. Thanks very much.
Well, thank you for having me.
Und wenn Sie sich jetzt für das Kunstprojekt, das Jasmine Lovell aus ihrer Namensklau-Erfahrung gemacht hat, interessieren, mehr dazu finden Sie auf ihrer Website. Wie wichtig und bedeutsam der Name für einen selbst sein kann, davon haben wir hier in der Echtzeit schon gehört. Aber was ist, wenn ein Land seinen Namen ändern will? Indien jedenfalls sorgte letztes Jahr für Aufsehen, als die Präsidentin Draupadi Murmu in einer Einladung zum Abendessen beim G20-Gipfel internationale Gäste als Präsidentin Bharats, nicht Indiens, einlud. Aktuell, Sie haben es gehört, stehen in Indien Wahlen an und die Frage steht im Raum, welchen Pfad das Land in Zukunft einschlagen wird und natürlich auch, welchen Namen es dabei tragen wird. Sollte aus Indien tatsächlich Bharat werden? Was würde das für das Land bedeuten und damit für die etwa 1,4 Milliarden Einwohner im Land? Also was bedeutet das für den Alltag und welche Herausforderungen würden damit einhergehen? Peter Hornung ist Korrespondent in Indien und kann uns das jetzt genauer erklären. Hallo, Herr Hornung.
Hallo, grüße Sie.
Dieses G20-Dinner, was ich eben erwähnt habe, das ist schon etwas länger her, ein bisschen mehr als ein halbes Jahr. Was hat sich in der Zwischenzeit getan? Taucht der Name Bharat schon irgendwo auf?
Ja, der kommt immer wieder vor. Der kommt ja überhaupt vor. Das ist ja der Hindi-Name oder kommt auch aus Sanskrit, also der alten Gelehrtensprache. Das heißt, der ist sowieso gebräuchlich in Indien selber, aber als Staatsname nach außen, so wurde er bisher nicht gebraucht. Inzwischen schleicht er sich so langsam ein, würde ich sagen. Also es kommt immer weiter vor. Ich gestehe, ich sammle Briefmarken. Und da stand Bharat eigentlich schon immer drauf, aber nur in Hindi. Das heißt, das war ein Zeichen nach innen, nicht nach außen. Ansonsten steht da der Landesname India drauf. Das steht immer noch so drauf. Das lässt sich nicht einfach einseitig ändern. Das muss man irgendwie mit dem Weltpostverein absprechen. Aber es gab jetzt jüngst Briefmarken, da steht auch in lateinischer Schrift Bharat, the mother of democracy, drauf. Und das ist ein deutliches Zeichen. Das heißt, dieser Landesname, der kommt immer mehr vor, auch im Englischen, auch in anderen Sprachen, auch nach außen.
Sie haben es so ein bisschen gerade schon angedeutet, aber was genau schwingt denn bei diesem Namen Bharat alles mit? Und woher kommt der Begriff, was bedeutet er?
Das ist ein Begriff, der eigentlich synonym ist mit India und auch synonym mit einer dritten Bezeichnung für das Land Hindustan. Aber Bharat ist eher kulturell, geografisch. Es ist ein Hindi-Name. Es ist ein Name, der in der Verfassung auftaucht, aber nur an einer Stelle. Ganz am Anfang heißt es The Republic of India, which is Bharat. Das heißt, das ist auch eine geografische Bezeichnung eines Landes. Und er ist einfach eng verbunden mit dem Hinduismus, mit der hinduistischen Religion, mit der Kultur. Es ist ein sehr alter Name. Es gibt ihn eben, wie gesagt, auch auf Sanskrit, dieser Gelehrtensprache. Und er kommt auch in den großen Erzählungen des Hinduismus vor.
Und wofür steht dann Indien im Vergleich dazu?
Ja, Indien selbst ist ja der moderne Name dieses Landes. Das ist ein Name, der eigentlich sehr alt ist, auch wie Bharat auch. Es hat seine Wurzeln im Indus, in dem Fluss, der heute in Pakistan liegt. Es gab eine Industal-Zivilisation vor 5000 Jahren. Die Griechen haben es übernommen als Hindos, die Perser haben es übernommen als Indos. Mhm. Also das heißt, es ist ein sehr traditioneller Name. Er wird aber heute von Hindu-Nationalisten im heutigen Indien als Sklavenname quasi verunglimpft, India, den die Engländer Indien gegeben hätten. Das stimmt so aber nicht.
Okay, also aber vom Gedanken her hat es auch was damit zu tun, sich auf sich selbst zu berufen und auch das Religiöse irgendwie wieder so ein bisschen in den Vordergrund zu stellen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber kommen wir mal dazu, was würde denn mit der Umbenennung, also sollte es doch stattfinden und über die Briefmarke hinausgehen, was könnte und würde damit noch einhergehen? Also wenn wir da gedanklich mal weitergehen, was würde ein neuer Name im Großen und im Kleinen denn bedeuten?
Also organisatorisch wäre das natürlich eine gewaltige Aufgabe, wenn man überall den Namen ändern müsste. Ja, das ist natürlich schon eine riesige Sache. Die Briefmarken, die sind auch das Geringste dabei, die werden ja immer nachgedruckt. Es würde unglaublich viel Papier geändert werden müssen, weil in Indien gibt es immer so eine Gleichzeitigkeit zwischen dem 19. und dem 21. Jahrhundert. Mhm. Ja, auf der einen Seite ist das Land sehr digitalisiert, weiter digitalisiert als Deutschland. Auf der anderen Seite ist es ein Papier, Land, also wenn Sie hier in ein Gericht gehen, ich war neulich mal in einem Gericht, da stapeln sich die Akten bis oben hin. Und das sind ja auch Formulare, da ist ja überall der Staatsname drauf und so. Das müsste man alles ändern, das müsste man alles neu machen. Stempel, Siegel, Ausweise, Pässe, alles Mögliche. Also das wäre schon richtig Riesending.
Auch so Beschilderungen und sowas und auch Firmen, die India im Namen tragen.
Genau, also die müssten natürlich auch sehr viel machen, die müssten sehr viel ändern, aber es wäre so wie überall in Indien, man nimmt sich etwas vor, man sagt, so machen wir es jetzt, aber es wird halt nicht sofort umgesetzt. Das dauert eine ganze Weile. Das wäre eine Sache, die wird sich über Jahre hinziehen und ich glaube, auch in ein, zwei Jahrzehnten würde man immer wieder India als Namen noch finden. Das heißt, das würde lange dauern, bis das wirklich getilgt wäre.
Das kennt man ja auch aus anderen Ländern, dass sie sich umbenannt haben oder Namen, die eine lange Zeit nicht da waren, wieder zurückgekommen sind. Sie, Herr Hornung, haben sich jetzt genauer mit diesem Thema der Namensänderung von Ländern befasst. Können Sie sagen oder haben Sie Informationen dazu, was das mit diesen Ländern gemacht hat?
Also ich glaube, man muss sehr drauf schauen, warum ein Name geändert wurde. Wir haben so Länder gehabt wie Obervolta in Afrika, das Burkina Faso wurde, wo man einen alten Kolonialnamen abgelegt hat, der eigentlich nur geografisch gemeint war. Wir haben Mazedonien gehabt, das auf Druck Griechenlands Nordmazedonien sich nennen musste. Myanmar zum Beispiel ist auch ein spezieller Fall, das wir ja als Birma kennen oder im Englischen Burma. Da war es die Militärjunta, die das Land umbenannt hat. Ja, das heißt, es gibt immer noch Kräfte im Land, die sagen, unser Land heißt nicht Myanmar, unser Land heißt Birma oder Burma. Also ich kenne Rebellengruppen zum Beispiel, die nennen sich Free Burma Rangers. Ja, das ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass sie diese Umbenennung nicht akzeptieren. Aber wir haben eben auch Fälle wie die Türkei, die sich jetzt international Türkiye nennen lässt. Da ist es einfach auch eine Frage der Würde, weil die halt gesagt haben, Turkey, Truthahn, das ist etwas, was wir eigentlich nicht so haben wollen. Es ist häufig so ein Akt der Emanzipation auch. Und wenn es ein Akt der Emanzipation ist, und das wäre es in Indien eben auch, wenn Indien zukünftig Bharat hieße, dann hat das viel Unterstützung auch im eigenen Land. Wenn ich hier auf die Straße gehe und den Chaiwala, den Teeverkäufer, frage oder den Sabziwala, den Gemüseverkäufer, die finden das auf jeden Fall gut.
Und für wie wahrscheinlich halten Sie diese Idee, also diese Namensänderung überhaupt?
Ich würde darauf wetten, dass das passiert, wenn Narendra Modi jetzt bei den augenblicklich laufenden Wahlen eine große Mehrheit bekommt. Bharat ist der Name eigentlich des Staates, den er vor Augen hat. So würde ich es interpretieren. Also ein Hindu-Staat, ein Dominanz der Sprache Hindi vor Englisch, das tendenziell auch zurückgedrängt wird. Und auch eine Dominanz des Hinduismus über die anderen religiösen Glaubensgemeinschaften, die Minderheiten dieses Landes.
Landes.
Peter Hornung hat uns erklärt, was dahinter steckt, wenn Indien vielleicht wirklich Bharat werden sollte. Ich persönlich fände es ja ein bisschen schade. Ich finde dieser Name Indien oder India, das klingt irgendwie wahnsinnig schön und so weich. Und Bharat hat irgendwie so eine ganz andere, härtere Konnotation. Vielen Dank für dieses Gespräch. Und interessant ist ja auch, wenn Indien jetzt tatsächlich vielleicht Bharat heißen sollte, könnte ja vielleicht auch Pakistan wegen der Lage am Indus den Namen Indien dann für sich beanspruchen, oder Herr Hornung?
Ja, vielleicht, ja, aber ich glaube, dass Pakistan sich nicht umbenennen möchte, sondern dass sie auch weiterhin Pakistan heißen wollen und nicht die Rechte an der Marke Indien aufgrund des Indus dann für sich reklamieren werden.
Okay, also eine große Umbenennungswelle in Ihrem Berichtsgebiet wird es nicht geben. Herr Hornung, vielen Dank für dieses interessante Gespräch.
Sehr gerne.
Jetzt haben wir hier schon aus unterschiedlichen Perspektiven gehört, wie entscheidend, prägend ein Name für uns selbst, aber auch für eine ganze Nation sein kann. Jetzt geht's um die mitunter sehr unangenehme, sehr peinliche Situation, wenn wir den Namen einer anderen Person nicht parat haben oder sogar vergessen haben. Mir passiert das leider häufig. Mein kurzfristiger Ausweg, wenn ich Leute dann einander vorstellen will, sage ich ganz selbstbewusst den Namen der Person, die ich gut kenne, lasse dann eine Mini-Pause und hoffe, dass sich der oder die andere dann rasch selbst vorstellt. Langfristig wäre ein Training fürs Namensgedächtnis natürlich durchaus ratsamer. Katharina Kühn hat das schon mal ausprobiert.
Am schlimmsten war es bei Sabine. Dreimal habe ich mich ihr vorgestellt. Beim dritten Mal in einer Bar in Neukölln lachte sie schon, als ich die Hand ausstreckte, um meinen Namen zu sagen. Zumindest bin ich nicht die Einzige, der das so geht. Sonst würde Julia Kunz, Julia wie Romeo und Julia und Kunz wie Hinz und Kunz keine Seminare geben. Sie ist Gedächtnistrainerin und hilft beim Namenmerken auf die Sprünge. Heute in Leipzig beim Jungen Bundesverband Lohnunternehmen, also Nachwuchsdienstleistern in Land- und Forstwirtschaft.
Wenn ich Dinge nicht wiederhole, dann merke ich mir sie nicht. Wenn sie jetzt nicht besonders emotional sind, dann merke ich sie mir nicht. Und es ist nicht der Name, das emotional ist, es ist ja der Mensch an sich.
Das kennt auch Christian, der bei einer Maschinenfabrik im Marketing arbeitet.
Momentan ist es so, dass ich mir vorher halt schon Gedanken mache, so nach dem Motto, den Namen, den musst du dir aber merken, gerade wenn man noch weiß, ob die Person beruflich wichtig ist oder wie auch immer. Und dann hämmert man das sich so in den Kopf ein, den muss ich mir jetzt merken. Und dann ist ja eigentlich so nach 2 Minuten, wenn es lange dauert, schon wieder weg.
Kein Wunder, Mitarbeiter im Vertrieb oder im Marketing haben ständig mit neuen Kunden zu tun. Aber auch Lehrer, Ärzte und eben auch Journalisten müssen sich viele Namen merken. Und in großen Firmen ändern sich die Mitarbeiterteams permanent. Oft gehören auch internationale Kollegen mit ungewohnten Namen dazu. Für diese Menschen, Leute wie Christian und mich, hat Julia Kunz einen 5-Punkte-Plan entwickelt. Als erstes empfiehlt sie,
das Gehirn auf dieses Thema einzunorden, also mit meinem Gehirn zu sprechen und zu sagen, liebes Gehirn, ich gehe jetzt auf diese Veranstaltung und sobald ich durch diese Türe gehe, werde ich einen Namen hören. Und bitte, liebes Hirn, merk dir diesen Namen.
Also erst einmal gut zureden, dann, logisch, den Namen auch wirklich verstehen, im Zweifel nachfragen, wiederholen, den Namen ins Gespräch einbauen. Dann darauf konzentrieren, was mir an diesem Menschen gleich aufgefallen ist. Buschige Augenbrauen, ausgefallener Haarschnitt, hübsche Ohrringe. Und diese Auffälligkeit verbinde ich mit einer Assoziation zu dem Namen. Frau Bär mit den großen Ohrringen hat einen Braunbären, der in ihren Kreolen schaukelt zum Beispiel. Denn unser Gehirn kann sich Bilder sehr viel besser merken als abstrakte Begriffe wie Namen. Im Seminar sollen die Dienstleister den 5-Punkte-Plan gleich ausprobieren.
Dann üben wir das jetzt gleich. Ich habe euch 10 Personen mitgebracht, blende ich jetzt nacheinander ein und die Namen dazu. Also es ist immer die Situation, Auffälligkeit suchen, eine Assoziation zum Namen. Ihr schaut euch das an, was ihr euch davon merken könnt.
Und was soll ich sagen? 6 von 10 Namen hatte ich mir auch nach 3 Minuten noch gemerkt. Ob ich sie länger gewusst hätte, kann ich nicht sagen, aber es ist ein Anfang. Manche Leute sind dann natürlich motivierter als ich. Boris Konrad merkt sich in 15 Minuten 215 Namen und die passenden Gesichter. Er nutzt sein Gedächtnis, um Weltmeisterschaften zu gewinnen und am Donders Institute for Brain Cognition and Behavior in den Niederlanden zu forschen. Und er hat noch einen anderen Tipp, um sich Gesichter besser einzuprägen.
Was ich immer empfehle, ist, dass man sich die Person, die man gerade sieht, vorstellt,
vor dem inneren Auge im Kopf, wie diese Person etwas tut, was sie gerade nicht wirklich tut. Wenn ich das schaffe, schaffe ich nämlich das Bild, was ich eigentlich nur mit den Augen sehe, wirklich aufzunehmen und zu bearbeiten. Dadurch wird das viel stärker im Gehirn verarbeitet und am Ende auch viel besser abgespeichert.
Im Zweifel bei dem ausgedachten Bild so kurios wie möglich werden, merkwürdig halt. Bei Boris Konrad, der eine schwarze Kastenbrille trägt, stelle ich mir Boris Johnson vor, der im Inneren des Brillengestells mit einem Rad, Konrad, waghalsige Stunts vollführt. Übrigens sollte man diese Assoziationen in den meisten Fällen der Person lieber nicht sagen.
Obwohl das natürlich auch ein sehr taugliches und unterhaltsames Thema für eine Party sein könnte. Jetzt machen wir Schluss mit dem Nachdenken über Namen. Die Echtzeit gibt es übrigens auch im Radio, dann auch mit ganz viel Musik, immer samstags ab 16.05 Uhr auf Deutschlandfunk Kultur. Mein Name ist Mandy Schielke. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.